Grüezi wieder all, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich heute in Dornach, Kanton Solothurn. Neben mir steht bereit Professor Christoph Mörgeli. Warum sind wir hier in Dornach? Was ist das für ein Meilenstein, der hinter uns zu sehen ist?
Grüezi miteinander. Wir stehen vor dem imposanten Bau des Goetheanums, natürlich benannt nach dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Und es ist eine Art Hauptsitz, es ist ein Bau, es ist vielleicht ein Tempel, wobei die Erbauer das nicht so gerne hören, aber es ist das Zentrum der anthroposophischen Bewegung, der Anthroposophen. Es befindet sich in der Schweiz. Die Bewegung ist aber natürlich international und hat verschiedene sehr interessante Auswirkungen gehabt auf das Denken, auf das Handeln von zahlreichen Menschen.
Anthroposophische Bewegung, was darf ich mir darunter vorstellen und wer hat diese Bewegung initiiert und geprägt?
Die anthroposophische Bewegung, Anthroposophie heißt eigentlich Lehre von der Weisheit des Menschen, geht zurück auf Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ist 1864 geboren, 1925 verstorben, in Kroatien geboren, Österreicher damals, in einfachen Verhältnissen, Sohn eines Bahnbeamten. Und hat dann studiert, verschiedene Dinge gehört, ausprobiert, irgendwann dann eine Dissertation abgeliefert in Rostock zum Doktor der Philosophie und hat sich auch mit Goethes Schriften befasst, hat Goethe Ausgaben herausgegeben in Weimar und kam somit in Kontakt mit den Gedanken des deutschen Idealismus. Seine Anthroposophie nimmt aber noch sehr viele andere Gedankengebäude auf.
Was ist da der Kern dieses Gedankens? Was hat ihn derart auch vielleicht an Goethe fasziniert, dass er eine Bewegung ins Leben gerufen hat?
Goethe ist eine Ausprägung des deutschen Idealismus, zumindest teilweise in seinem Werk. Goethe hat sich auch naturwissenschaftlich beschäftigt und in die Naturwissenschaften vertieft. Das hat auch Rudolf Steiner sehr interessiert. Beispielsweise die Farbenlehre von Goethe spielt eine Rolle in der Anthroposophie. Naturwissenschaftlich ist die Farbenlehre eigentlich dann durch Newtons Erkenntnisse widerlegt. Goethe wollte das aber nicht akzeptieren. So gesehen ist die Anthroposophie eine esoterische Bewegung, eine spirituelle Bewegung, die aber von naturwissenschaftlicher Seite her in verschiedener Hinsicht so nicht akzeptiert und hinterfragt wird.
Rudolf Steiner, was meine, wie, du sagst, es ist das Zentrum der anthroposophischen Bewegung. Was hat er da, wie hat er das ins Leben gerufen? Gilt das, ist das ein unternehmerischer Akt? Hat er da irgendwie auch einen kommerziellen Nutzen davon gesehen? Wie war das?
Er hat durchaus leben können dann von seiner Idee. Er hat begonnen in der Theosophischen Gesellschaft. Das hat ihm nicht so gefallen. Er hat dann weitere Dinge in sein Gedankengebäude integriert. Wie gesagt, neben dem deutschen Idealismus dann auch Teile des Christentums, der spirituellen Mystik beispielsweise, aber eben auch von fernöstlichen, östlichen Religionen und Gedankengebäude Teile in seine Anthroposophie einbezogen. Er war offensichtlich ein glänzender Referent. Er hat die Menschen packen können, hat viele Vorträge gehalten in überfüllten Sälen und man hätte da minutenlang getrampelt und geklatscht. Also er hatte etwas, er konnte die Leute begeistern und überzeugen. Andere Hörer waren dann eher skeptisch. Albert Einstein hat gefunden, er hat von den Naturwissenschaften nicht besonders viel begriffen, aber er war im Gespräch und es kam kaum jemand an ihm vorbei. Man hat sich mit ihm auseinandergesetzt, positiv oder negativ. Einer der großen Fans war beispielsweise auch der Dichter Christian Morgenstern, dessen Asche übrigens hier in Dornach begraben ist.
Wie kann ich mir diese Bewegung vorstellen? Es gibt ja die Rudolf-Steiner-Schule, wann wurde vielleicht auch die gegründet? Wie ging das weiter, so mit diesem Fankult um diesen Rudolf Steiner?
Es gab verschiedene Ausprägungen seines Denkens. Was wir hinter uns sehen, ist beispielsweise seine Baulehre, ganz spezielle Vorstellungen, wie man bauen soll. Bekannt ist ja, dass man möglichst rechte Winkel vermeidet und Ähnliches. Das, was wir hinter uns sehen, ist ein Nachfolgebau eines früheren Gebäudes. Das wurde begonnen 1913, hat dann etwas gestockt im Ersten Weltkrieg und ist aber später nach dem Krieg eröffnet worden, hatte einen Steinsockel, oben war alles aus Holz gebaut und tragischerweise fiel dann dieser erste, auch eindrückliche Bau, wir kennen das von Bildern, einem Brandanschlag, einer Brandstiftung zum Opfer an Silvester von 1922 auf 23. Steiner ließ sich nicht entmutigen, hat neue Baupläne entwickelt, aber er konnte die Bauten 1925 bis 1928, wie wir sie hinter uns sehen, es wurde dann später noch einiges beigefügt, aber diese Bauten konnte er dann nicht mehr erleben, wie sie realisiert wurden. Uns fällt einfach auf, sehr, sehr viel Beton, verwendet wurde. Beton ist natürlich ein relativ günstiger Baustoff. Man kommt hier zu massiven Bauvolumen, hat aber dann auch auf längere Sicht gewisse Nachteile, erodiert natürlich auch, man musste hier immer wieder verbessern. Aber der Bau ist in der Architekturgeschichte interessant, wird auch besprochen und natürlich auch widersprüchlich besprochen. Aber es ist etwas, das wir hier sehen. Es steht hier im Raum und es beeindruckt durch die Proportionen, umfasst zum Beispiel einen Saal von gegen 1000 Sitzplätzen, aber auch andere Möglichkeiten, um sich hier zu treffen, um Kongresse abzuhalten, um eben auch sich akademisch, in Anführungszeichen natürlich, im Sinne von Rudolf Steiner weiterzubilden.
Ist das spendenfinanziert oder wer hat das gezahlt? Ich meine, das ist ein Riesenbau, wie du auch sagst, imposant.
Ja, es ist spendenfinanziert. Man rechnet mit etwa 40.000 Mitgliedern dieser anthroposophischen Bewegung. Eindrücklich sind die Institutionen, das dürften etwa 10.000 Institutionen sein, die nach der Lehre von Rudolf Steiner verwirklicht wurden. Du hast es genannt, die Rudolf-Steiner-Schulen oder auch Waldorf-Schulen, wie man es nennt. Das geht zurück auf einen Industriellen, auf einen Betrieb, der das finanziert hat. Und da gibt es natürlich sehr viele entsprechende Schulen und Institutionen. Aber Rudolf Steiner hat sich auch beschäftigt mit dem Tanz und dem Theater, der Tanz, die berühmte Eurythmie. Er hat sich beschäftigt mit kulturellen Fragen, mit der Kunst, mit der Philosophie ganz allgemein, aber eben auch mit der Medizin. Es gibt eine anthroposophische Medizin, es gibt anthroposophische Heilmittel, Veleda, und die Landwirtschaft hat ihn auch interessiert, nämlich die sogenannte biologisch-dynamische Anbauweise, die heute noch produziert wird. Demeter-Produkte ist ein Stichwort.
Du hast ganz viele Bereiche gesagt. Medizin hast du gesagt, Tanzlehre, Farbenlehre haben wir vorhin gehört. Idealismus ist das Stichwort gefahren. Um was für ein, also wie würdest du diese Denkweise von Rudolf Steiner im Kern umreißen? Worum geht es da ganz konkret?
Ich meine, es soll darum gehen, den Menschen allgemein zu verbessern, wie das viele ähnlich ausgerichtete Institutionen gerne möchten. Über den Weg kann man sich streiten. Man ist als Nicht-Eingeweihter auch nicht über alles informiert. Und Rudolf Steiner und seine Lehre wurden auch massivst angefeindet, beispielsweise im Dritten Reich. Man versuchte sich teilweise etwas zu arrangieren. Es gibt auch problematische Teile in den Aussagen von Rudolf Steiner. Es gibt sogenannte rassistische Sätze. Es gibt sicher auch einen gewissen Antisemitismus. Das wird aber auch untersucht durch die Bewegung. Also hier ist man sich der Problematik durchaus bewusst. Das ist aber auch weitgehend zeitgenössisch bedingt. Andere Dinge sind natürlich umstritten. Die anthroposophische Medizin ist in der Schulmedizin nicht anerkannt und man bedauert dann, wenn man zu lange sich nicht behandeln lässt bei gewissen Krankheiten. Das war vielleicht auch bei Rudolf Steiner der Fall. Da gibt es Vermutungen, er hätte zuletzt an Krebs gelitten. Das kann ich aber nicht beweisen.
Wie würdest du sagen, was verdankt die Schweiz an Rudolf Steiner?
Rudolf Steiner hat viel getan, natürlich für die Arbeitsplätze. Das waren massive Beschäftigungsprogramme in Zeiten, wo es nicht so einfach war, eine Arbeit zu finden. Er hat die Region insofern gefördert, als seine Anhänger sich ebenfalls hier in der Region Dornach-Arlesheim niedergelassen haben. Das sieht man noch an den Gebäuden, wie sie sich darstellen. Es gab natürlich auch Widerstand, wenn plötzlich ein Dornach dermaßen wächst, ein Dorf mit wenigen Einwohnern und man nicht so genau weiß, was die da wollen, was das eigentlich ist. Ist das eine neue Religion? Ist das eine Kirche? Die katholische Geistlichkeit hat sich sehr kritisch auseinandergesetzt in den Anfängen und man hat dann gemerkt, dass das nichts Gefährliches ist. Ich meine auch, jene Anthroposophen, die ich kenne, sind durchaus reflektiert, sind intelligent, machen sich Gedanken. Gerade auch die Schweizer machen sich Gedanken über das Wesen und den Kern der Schweiz und diese Gedanken stehen mir in manchem relativ nahe, wie das beurteilt wird. Anderes ist mir etwas ferner, das ist klar, aber da weiß ich auch nicht alles.
Wie hat Rudolf Steiner die Welt geprägt? Du hast die Waldorfschule angesprochen, die ja vor allem, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr beliebt oder auch prominent ist. Wie erfolgreich war Rudolf Steiner über die Landesgrenze hinaus?
Rudolf Steiner hatte schon Erfolg, indem er eben eine Anhängerschaft um sich geschart hat. Das war damals der Fall. Es gibt sicher auch gewisse Wellenbewegungen. Das Interesse kann dann auch wieder etwas zurückgehen. Momentan ist, wie ich höre, das Interesse eher wieder im Steigen begriffen. Es ist natürlich auch immer ein Problem des Nachwuchses, den man da heranziehen möchte. Aber es ist eine Bewegung, die wichtig ist und die natürlich von der Schweiz aus dann hinausgegangen ist, die auch die Welt ein Stück weit geprägt hat, ähnlich vielleicht wie die jungsche Psychologie, die auch sehr, sehr wichtig war, wenn die auch vielleicht naturwissenschaftlich etwas besser verankert ist. Denn die Gegner von Rudolf Steiner sehen in ihm wirklich einen Dilettanten in manchen Gebieten. Aber seine Anhänger sehen natürlich das Wertvolle seiner Lehre, auch dass er versucht, einen Gesamtzusammenhang zu erkennen. Das ist ja immer ein Problem von uns Menschen. Wir möchten eigentlich sehen, wie alles funktioniert und wir möchten Lösungen für die Weltenrätsel.
Was kann man von ihm lernen?
Lernen kann man von ihm, wenn man das möchte, ein ganzheitliches Denken über die einzelnen Disziplinen hinaus, eine Gesamtschau, ein Gesamtkunstwerk vielleicht, wie wir es hinter uns sehen in diesem Goetheanum. Lernen kann man auch manches, das geht mir so, über die Literatur, die eben wirklich von den Anthroposophen massiv gelesen, konsumiert und auch weitergegeben wird. Das ist ein interessanter Aspekt. Bei der Landwirtschaft habe ich dann wieder etwas Mühe, wenn man eben die Gestirne einbezieht und irgendwelche Dinge vergräbt in Kuhhörnern und so weiter. Ich weiß nicht, ob dann die Kartoffeln größer werden.
Was haben wir vergessen über Rudolf Steiner? Welchen Aspekt ist interessant, haben wir aber nicht angesprochen jetzt?
Natürlich ein Bereich, der intensivst diskutiert wird. Und hier hatte dann Steiner die Möglichkeit, die Chance, sich in die Schweiz abzusetzen. Er behielt zwar lange Wohnsitz in Berlin, hat aber faktisch zwischen 1914 bis zu seinem Tod hier in Dornach gelebt. Das war natürlich schon diese Zeit des Nationalsozialismus. Da hat man alle sogenannten geheimen Lehren angefeindet. Das war natürlich auch das Freimaurertum und Ähnliches. Es gab aber auch in der Spitze der Hierarchie durchaus Sympathisanten. Der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess konnte etwas anfangen mit dieser Lehre, auch mit der medizinischen Lehre. Und es war wahrscheinlich ein Glück für die Anthroposophie, dass sie eben ihr Zentrum hier in der Schweiz hatte. Sie wurde in Deutschland offiziell 1935 dann verboten.
Wollte ich gerade fragen, wieso eigentlich Dornach? War das zufällig, war das bewusst? Wieso Dornach?
Man hat in Dornach ein großes Stück Land gefunden und Steiner war sofort begeistert von der Idee, auch in diesem neutralen Land, das einen guten Ruf hatte, seine Bewegung einzurichten, hier das Zentrum zu erstellen. Das hat ihm gepasst, das hat ihm so gefallen und er ist dann auch hierher gekommen. Übrigens auch seine Asche ruht noch immer hier. Und wir stehen hier auf einem wunderbaren Hügel. Es ist zwar ein sogenannter Bluthügel, weil hier die Schlacht bei Dornach stattgefunden hat am 22. Juli 1499. Aber auch das gibt vielleicht einen gewissen mythischen Touch, eine gewisse Kraft. Es ist möglicherweise ein Kraftort. Jedenfalls wird das Goetheanum von Menschen aus aller Welt besucht. Und das ist ja auch immer wieder gut für die Schweiz.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Mit diesen Bildern von Goetheanum, eindrückliche Prachtbaute, gehen wir zurück nach Zürich. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgerli. Ein schönes Wochenende und bis bald. Vielen Dank.